Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und mit dem neuen Buch von Klopstock-Preisträger Clemens Meyer. Die Autorin und Aktivistin Tanja Kolodziejski berichtet von ihrem neuen Leseheft zu Ableismus, einer Diskriminierungsform, die weit mehr bezeichnet als nur Behindertenfeindlichkeit. Und wir beginnen mit einem schmalen Buch, das bereits eine beachtliche Aufmerksamkeit erhalten hat, auch weil seine Autorin Melly Kiak in der Medienwelt keine Unbekannte ist. Migration, Diversität und Kultur, das sind die Themen, die Melly Kiak in ihren Kolumnen für Zeit Online und für das Berliner Maxim Gorki Theater beschäftigen. Es sind auch Themen, die ihr Leben begleiten. Kiak ist Tochter kurdischer Eltern, die aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind, um ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Aber was soll das eigentlich heißen, fragt sich Kiak, wie sie sich von den Erwartungen ihrer Familie befreit und zu einem selbstbestimmten Leben gefunden hat, beschreibt Melly Kiak in ihrem Buch Frau sein. Feline Sauvageau hat es gelesen.
Schreiben, lesen und spazieren gehen. Melly Kiak tut im Grunde nichts anderes. Die Schriftstellerin kultiviert das Alleinsein. Sie hat sich gegen das Leben in einer Partnerschaft und gegen eigene Kinder entschieden. Sie riegelt sich, sagt sie, hermetisch ab. Das Klischee eines Schriftstellerdaseins. So zu leben ist radikal und es ist konsequent.
Auf die ehrlich an mich selbst gestellte Frage, womit ich am zufriedensten und ruhigsten war, lautet die Antwort: mit mir. Einfach nur mit mir.
Liest man in Melly Kiaks autobiografisch anmutendem Büchlein Frau sein. Radikal ist auch der Weg bis dahin. Erstaunlich wenig ist der Autorin wichtig und so löst sie sich von Familie und vermeintlichen Freunden. Sie sehnt sich nach Stille, auch wenn die mit Einsamkeit einhergeht. Sie strebt nach Ruhe und Zufriedenheit, nennt es nicht Glück. Ihr Ziel ist die innere Anwesenheit durch äußere Abwesenheit. So ist dieses Buch eine Lektion, sich selbst genug zu sein, das zu erkennen und danach zu handeln. Melly Kiak beschreibt, wie sie zu einem selbstbestimmten Leben gefunden hat, als migrantische Frau. An zwei Fronten kämpft sie also, zwei Steine liegen ihr im Weg, das Geschlecht und die Herkunft. Damit lehrt dieses Buch auch, wie sehr unser Lebensweg vorbestimmt ist. Kiak ist die Tochter kurdischer Einwanderer, ihr Vater ist Gastarbeiter, ihre Mutter Putzfrau. Ihr Mädchen soll es einmal besser haben, Kiak soll es schaffen.
Es schaffen? Ich kann das nicht mehr hören. Immer soll man etwas schaffen. Und wenn man da ist, wo man hin sollte, was kommt dann?
Von diesen typischen Aufstiegshoffnungen der ersten Einwanderergeneration macht sich die Tochter frei. Der Traum, die Armut zu verlassen, ist in erster Linie der Traum der Eltern. So ist dies auch das Porträt einer sozialen Klasse, die der Journalist Günter Wallraff einmal ganz unten verortete, als er für sein gleichnamiges Buch Anfang der 1980er Jahre als Türke Ali in die Haut der Gastarbeiter schlüpfte. In dieser Welt ohne Privilegien, in der Kiak groß wird, scheint vieles unerreichbar. Wer glaubt da schon an die eigene Zukunft und daran, sie gestalten zu können? Die gläserne Decke, sie ist auch sozial gelernt.
Da, wo ich herkam, ging man automatisch davon aus, dass die Verheißungen des Lebens für die anderen bestimmt sind. Verzicht war der Normalzustand.
Eindrücklich beschreibt Kiak, dass aus ihrer Welt keine Brücke in jene Welt existierte, in der etwa Kultur ritualisiert und ihrer Selbstwillen veranstaltet wird. Ihre Kommilitonen an der Schreibschule sind gebildete Kinder wohlhabender Eltern. Sie hingegen hat nichts im Gepäck. Doch sie lernt auch das Nicht-Wissen und Nicht-Haben zu schätzen. Darüber lasse sich schließlich schreiben. Dieser Stoff ist ihr Vermögen. Überhaupt ist da Hoffnung.
Die Kunst, nicht der Kunstbetrieb, ist demokratisch und gerecht. Sie hat ihre Arme weit geöffnet. Das hier ist kein Gebäude. Ich muss nicht warten, dass man mich hereinlässt. Ich brauche keine Einladung und daher kann mich auch niemand rauswerfen. Niemand kann etwas gegen mein Schreiben unternehmen.
Eine Liebeserklärung an ihren Beruf. Und dann ist da dieser, der wohl stärkste Satz.
Wer eine Schule eröffnet, schließt ein Gefängnis.
Kiak fühlte sich gefangen, im Mangel an Wissen und an Gelegenheiten. Bildung ist der Ausweg. Und so ist Kiaks Schreiben politisch, weil sie sich spürbar über die sozialen Verhältnisse empört. Das Private ist auch hier in diesem Buch politisch. Als Kolumnistin für Zeit Online und das Berliner Maxim Gorki Theater bewundert ihre Leserschaft Melly Kiak für scharfe, oft auch wütende Analysen des Zeitgeschehens. In Frausein schlägt Kiak sanftere Töne an, auch wenn hier und da doch die Wut aufblitzt. Etwa wenn sie Vorwürfe gegen die deutsche Gesellschaft erhebt. Die erwarte von ihr als Tochter von Gastarbeitern, es keinen Schritt weiter zu bringen als die Eltern, lediglich sich nützlich zu machen. Bitterkeit schwingt mit und bitter wird deutlich, mit welchem Minus manche Menschen in das Rennen des Lebens gehen. So ist das hier auch ein Porträt der Aufnahmegesellschaft. Ein feministisches Manifest ist Frausein ganz sicher nicht. Aus Kiaks Geschichte lässt sich keine allgemeingültige Theorie ableiten, weder für die Gender-Debatte noch für die Soziologie. Und das ist gerade die Stärke. Ihr Leben liegt einfach so offen vor uns. Auf diesem Weg muss man ihr als Leserin nicht in allem beipflichten, nicht in ihrer vernichtenden Kritik der Zweisamkeit, die traurig mache und frauenförmlich auslauge. Und doch trifft sie einen wunden Punkt, nicht aus Bequemlichkeit wolle sie bei einem Mann bleiben. So müsste dieses Buch auch mit Freisein überschrieben sein. Melly Kiak geht einen schweren Weg, weil sie ihn alleine geht, sie sich nicht über die Zugehörigkeit zu einer Gruppe definiert, sie immer als eine Draußenstehende schreibt, wie sie es sagt. Kompromisslos ist ihre Sprache und ihre Lebensweise und das ist sehr inspirierend.
Philine Sauvageau über Melly Kiaks Buch »Frau sein«, erschienen im Karl-Hanser-Verlag München. Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres Geschlechts, aufgrund ihrer Herkunft oder aufgrund ihrer Hautfarbe wird immer häufiger öffentlich diskutiert. Die Benachteiligung, Vorurteile und bestimmte Erwartungshaltungen gegenüber behinderten Menschen finden sich dagegen kaum. Auch die Bezeichnung für diese Diskriminierungsform ist wenig bekannt. Sie lautet Ableismus und bezeichnet weit mehr als bloß Behindertenfeindlichkeit. Ableismus meint auch eine bestimmte Art der Normierung, die lediglich nicht behinderte Menschen berücksichtigt, während alle Personen außerhalb der Norm unsichtbar gemacht werden. Das schreibt die Literaturwissenschaftlerin, Social-Media-Managerin und Aktivistin Tanja Kolucieski in ihrem neuen Leseheft Ableismus. Ich habe vor der Sendung mit der Autorin gesprochen und weil Tanja Kolucieski aufgrund ihrer Behinderung nicht immer von Anfang an für alle leicht zu verstehen ist, haben wir gemeinsam entschieden, ihre Antworten noch einmal einsprechen zu lassen. Frau Kolucieski, warum gibt es für Ableismus denn, gerade wenn wir ihn mit Diskriminierungsformen wie Sexismus oder Rassismus vergleichen, warum gibt es da so ein geringes Bewusstsein dafür in unserer Gesellschaft?
Weil Menschen mit Behinderung immer noch ganz wenig wahrgenommen werden. Wir tauchen ja in der öffentlichen Wahrnehmung so gut wie gar nicht auf. Wenn, dann nur als Opfer oder jemand, der Hilfe braucht, aber nicht als Menschen, die auch offen kommunizieren.
Das Adjektiv behindert taucht im gegenwärtigen Sprachgebrauch häufig in einer negativen Konnotation auf und es wird auch häufig als Abwertung verwendet. Im Kontrast dazu haben verschiedene Gruppen nicht behinderter Menschen versucht, das Wort Behinderung durch vermeintlich positivere Ausdrücke zu ersetzen. Es wird dann, schreiben Sie in Ihrem Heft, Frau Kolucieski, von Menschen mit Inklusionshintergrund, Menschen mit besonderen Bedürfnissen gesprochen. Sie lehnen solche Bezeichnungen aber ab. Warum?
Weil es bei der Behinderung nie nur darum geht, dass unsere Körper von der Norm abweichen oder dass wir etwas nicht so gut können aufgrund unserer Behinderung, sondern es geht auch immer darum, sichtbar zu machen, dass wir auch von außen behindert werden. Dadurch, dass wir kaum Teilhabe erfahren und auch kaum in der öffentlichen Wahrnehmung stattfinden. Die Verwendung von Untertiteln zum Beispiel, wie sie für gehörlose Menschen ganz wichtig sind, wird nicht befördert. Deswegen ist es gut, wenn man behindert sagt, weil da gleichzeitig mit drin ist, dass man auch von außen behindert wird, nicht nur behindert ist.
nicht nur Männer.
Ja, Sie haben dazu diesen einen Satz in Ihrem Heft, den ich besonders eindrücklich fand. Menschen mit Behinderung sind nicht fehlerhaft, sondern die Welt geht missbräuchlich mit Ihnen, mit uns, schreiben Sie dann um. Das fand ich einen besonders eindrücklichen Satz. Sie stellen auch als problematisch heraus bestimmte Narrative, die in Filmen, Serien und Büchern immer wieder auftauchen. Da wird dann Behinderung als etwas dargestellt, was erlitten oder überwunden werden muss. Sie nennen zum Beispiel den Rollstuhlfahrer, meistens ist das tatsächlich ein Mann, schreiben Sie, der wieder laufen lernt, oder eine blinde Person, die ihr Augenlicht wieder erlangt. Jenseits von Stereotypen, von diesen Stereotypen, was für eine Repräsentation von behinderten Menschen würden Sie sich denn wünschen?
Erstmal würde ich mir wünschen, dass mehr Menschen mit Behinderung in Redaktionen oder Medienbranchen arbeiten. Damit behinderte Menschen nicht nur in Geschichten vorkommen, sondern dass diese Geschichten auch von Menschen mit Behinderung oder Krankheiten geschrieben werden. Ich glaube, das wäre ein großer Schritt, um allgemein mehr Vielfalt einzuführen. Ansonsten wünsche ich mir, ganz konkret, Geschichten, wo die Behinderung nicht in den Mittelpunkt gestellt wird. Sie darf schon erwähnt werden, aber sie sollte nicht der Handlungsmittelpunkt sein. Das passiert leider noch viel zu selten.
Und das passiert leider noch.
Bis zur Gleichstellung von behinderten Menschen ist es sicherlich noch ein weiter Weg. Das Leseheft Ableismus von Tanja Kolozewski bietet auf jeden Fall eine Einführung ins Thema. Erschienen ist es im Berliner Sukultur Verlag. Frau Kolozewski, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Im Jahr 2021 ist Novi Sad, die zweitgrößte Stadt Serbiens, europäische Kulturhauptstadt. Für den 1977 in Halle an der Saale geborenen Schriftsteller Clemens Meyer vielleicht der Anlass, um an eine besonders brutale und prägende Episode in der Geschichte der Stadt zu erinnern. In seiner Erzählung Nacht im Bioskop thematisiert Meyer einen dreitägigen Pogrom vom 21. bis 23. Januar 1942 ließen ungarische Faschisten mehr als 1000 Zivilisten ermorden, darunter vor allem serbische und jüdische Menschen. Wie Clemens Meyer nun dieses Verbrechen in Worte gefasst hat, weiß Samuel Hamen.
In Clemens Meyers neuer Erzählung sind die Menschen, ob sie es wollen oder nicht, kleinste Teile einer gewaltigen Bewegung. Die schöne tote Frau auf Seite 1 treibt unter dem Eis eines großen Flusses, der durch eine alte Stadt in der südöstlichen Mitte der Welt fließt. Episch sind die Zeiten, die in Nacht im Bioskop auf knapp 100 Seiten aufgespannt werden.
Die Stadt hieß Novi Sad und die Deutschen nannten sie Neusatz. Verschiedene Stämme siedelten seit jeher an den Ufern des Stroms, und viele hundert Jahre bevor die junge Frau ihre blauen Lippen bewegte im eisigen Wasser, als wäre noch ein winziger Rest Leben in ihr, als würde sie beten unter dem Eis, das sich so dicht von Ufer zu Ufer erstreckte, dass die Soldaten mit Kanonen und Sprengladungen Löcher hineinschossen und sprengten, hatten die Osmanen die Stadt erobert.
Im heute serbischen Novi Sad spielen sich im Januar 1942 grauenhafte Szenen ab. Die ungarische Besatzungsmacht, Verbündete der Achsenmächte, statuiert ein Exempel ihrer Willkürherrschaft. Soldaten überfallen Zivilisten in ihren Wohnungen und treiben sie im Bahnhofsgebäude zusammen. Sie schießen Löcher in die zugefrorene Donau, um die vor allem serbischen und jüdischen Opfer unterm Eis zu ertränken. Ein namenloser Mann, Anhänger der faschistischen Ustascha-Bewegung, streift durch die Stadt. Eine namenlose Frau, seit 1938 Dienstmädchen bei einer in der Stadt ansässigen Familie, ist ebenfalls unterwegs. Durch ihre Augen, durch die Unschuldigen wie die Schuldigen, werden wir der Exzesse ansichtig. Parteilichkeit würde diese Geschichte erlahmen lassen. Aus dem Munde des Erzählers sind weder emphatische Porträts der Opfer zu hören, noch Verurteilungen der Untaten, die in diesen Nächten begangen werden. Es sind vielmehr Details, mutmaßlich deskriptive Finessen, in denen der Horror einen anspringt. etwa die von Geldscheinen grün verfärbten, schweißnassen Hände des Dienstmädchens, das im Bahnhof Zigaretten kaufen wollte und dann am eigenen Leib erfährt, was es heißt, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Gespeist wird nach dem Bioskop von Erfahrungen, die als so irreal empfunden werden, dass sie nur beschrieben werden können, indem die Realität aufgefächert wird. Festgefügte Kategorien geraten ins Wanken. Auch die Figur des namenlosen Faschisten wird zwielichtiger, unklarer in ihrem Verhalten. Hat sie sich vom Morden losgesagt? Will sie die Frau und den Säugling der getöteten Familie retten und aus der Stadt schmuggeln? Wie im Traum, wie im Albtraum ziehen die Nächte in Voice-Overs und Ineinanderblendungen vorbei.
Wenig später, Tage oder Stunden nur, würde der Mann mit dem Pelzmantel den Jungen an einem der Eislöcher stehen sehen, zusammen mit anderen Soldaten, Schatten auf dem Wasser, im Wasser, die Pfiffe der Lokomotiven, die aus aufgerissenen Mündern dringen. Die Feuerkörper auf der Brücke brennen nun. Der Mann mit dem Pelzmantel sieht weitere Soldaten. Er hört eine Glocke schlagen in der Stadt. 5 Uhr am Abend erst. Und dunkle, dunkle Nacht.
Je brutaler die Erfahrungen sind, desto obszöner muss dieses Erzählen erscheinen, das Täter- und Opferperspektiven vermengt, das die Gräuel mal ausblendet, mal überbelichtet. Die Zigaretten der Soldaten glimmen stimmungsvoll, die Haare des toten Mädchens glänzen filmreif im Eiswasser. Das Kino, damals auch Bioskop genannt, ist der Ort, an dem dieses Schreiben sich selbst begegnet. Im Laufe der Nacht finden sich beide Protagonisten dort ein.
Sie schließt die Augen, sieht und spürt die Bewegungen des Lichts durch die geschlossenen Lider. Sie stolperten über Körper. In unregelmäßigen Abständen, die ihr regelmäßig vorkamen, stießen sie auf Körper, lang und dunkel und schmal im Schnee. Wo war der Mond?
Vor dem sprichwörtlichen inneren Auge erscheinen gespenstische Gegenwelten, in denen die Lebenden tot und die Toten lebendig sind. Nacht im Bioskop folgt dem Reiz des Morbiden und stellt sich, wie schon Christian Krachts Roman Die Toten, der Frage, wie sich Schrecken in Bilder verwandeln und welche Macht diese Bilder entwickeln. In Friedenszeiten aufgenommene Postkartenansichten von Novi Sad ergänzen diese intermediale Anordnung, in der es um Realitäten und Abbilder, um Erlebnisse und deren Überlieferung geht. Clemens Meyer wird seit vielen Jahren von Lesern und Leserinnen ebenso wie von der Kritik dafür geschätzt, seine Figuren in trübe Lichter zu stellen und sie durch dämmernde Zeiten schreiten zu lassen. Mit der neuen Erzählung hat er sein Spektrum um das Geschichtliche erweitert. Ob er der Komplexität historischer Ereignisse wie dem Pogrom in Novi Sad gerecht wird, ist indes nicht ausgemacht. Wegen der Kürze kann Nacht im Bioskop seine medientheoretischen, genau wie seine polithistorischen Themen, nur im Ansatz verhandeln. Das verleiht dem Text eine fragmentarische Intensität, entzieht ihm zugleich die Möglichkeit, sich umfassender mit diesen heiklen Fragen rund um Ethik und Ästhetik zu beschäftigen.
Samuel Hamen über Clemens Meyer, Nacht im Bioskop, eine Erzählung mit fotografischen Illustrationen, erschienen im Verlag Faber und Faber in Leipzig. Angesichts der Bedrohungen, denen die Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch und ihre Landsleute in Belarus ausgesetzt sind, solidarisieren sich nach dem internationalen und nach zahlreichen nationalen PEN-Zentren nun auch die PreisträgerInnen des Friedenspreises des deutschen Buchhandels mit der belarussischen Bevölkerung. Zu den Unterzeichnenden einer entsprechenden Erklärung gehören unter anderem Aleida und Jan Assmann, Caroline Emke, Navid Kermani sowie der Stiftungsrat des Friedenspreises unter dem Vorsitz von Karin Schmidt-Friedrichs, Vorsteherin des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Am Dienstag erschienen Männer in schwarzen Masken vor der Minsker Wohnung der Schriftstellerin und Trägerin des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, Svetlana Alexejewitsch. Wir berichteten gestern in dieser Sendung. Bei Forschung aktuell geht es gleich nach den Nachrichten um ein weiteres Virus mit Nationalität, um die sogenannte afrikanische Schweinepest. Und für den Büchermarkt verabschiedet sich am Mikrofon Miriam C.